So, dann begrüße ich Sie ganz herzlich. Kleine organisatorische Verzögerung heute, aber jetzt legen wir los. Heute Veranstaltung Personalorganisation. Bisschen rüber noch, dann hören Sie mich besser. So, genau. Also, nur noch drei offizielle Veranstaltungen. Einmal noch die Fragestunde, also gar nicht mehr so viel bis zum Semesterschluss. Thema, mit dem wir heute uns beschäftigen wollen, nennt sich organisationale Kultur. Das ist sehr nah dran an dem, was wir letztes Mal gemacht haben, organisationaler Wandel. Wie das genau zusammenhängt, erkläre ich Ihnen gleich. Bevor wir loslegen, noch zwei organisatorische Sachen. Erstmal nicht nur Rückblick auf die Veranstaltung vom letzten Mal, sondern auch Rückblick auf letzten Mittwoch. DJ-Auftritt, wurde ich gebeten, das nochmal zu erwähnen. Insbesondere, genau, hier unten wurden schon genannt, kann man nicht so ganz gut sehen, meine Ultra-Fans nennen das schon meine Mitarbeiter, die mich sehr stark... Genau, für diejenigen, die nicht mit da waren, war ein sehr lustiger Abend. Dritter Platz, aber Sieger der Herzen, habe ich gesagt. Genau, also nochmal vielen Dank für die Unterstützung, nächstes Jahr vielleicht wieder. Zweiter Punkt, ein bisschen fachliche Sache. Diesen Mittwoch können Sie hier unten sehen, 18.01. 17 bis 18.30 Uhr findet das Fachbereichskolloquium statt. Ich weiß nicht, ob das von Ihnen jemand schon mitbekommen hat. Das ist quasi ein Kolloquium hier am Fachbereich, wo immer externe Forschende kommen und ihre aktuelle Arbeit vorstellen. Meistens sind das politikwissenschaftliche Forschende, da wir ja auch an sich ein politikwissenschaftlicher Fachbereich sind. Diese Woche kommt da aber ein Managementforscher, und zwar einer der führenden Managementforscher aus Deutschland. Das ist der Professor Thorsten Biemann aus Mannheim. Ganz interessanter Forscher, der zu Karriereperspektiven empirisch forscht, und der hält da einen Vortrag. Also für diejenigen, die sich so ein bisschen mehr schon für Forschung interessieren im Managementbereich, insbesondere für so Karrierepfadeforschung, eine Empfehlung, da vielleicht mal vorbeizukommen. Diesen Mittwoch, A702, 17 bis 18.30 Uhr. Dann jetzt hier im Ablauf unserer Veranstaltung, sehen Sie hier oben Veranstaltung 11, da sind wir schon angekommen, Organisationskultur. Hier ganz oben sehen Sie noch, am 6.2. ist die Fragestunde Klausurvorbereitung. Hatte ich ganz am Anfang mal erklärt, was das ist. Das ist eine Veranstaltung für Sie, wo quasi nochmal Konzepte aufgegriffen werden, die Sie vielleicht nicht so ganz verstanden haben. Es ist schon ziemlich nah dran an der Klausur, wo Sie sich vielleicht noch dezidierter vorbereitet haben oder einfach Fragen, die Sie sich schon mal aufgeschrieben haben. Wichtig ist, dass wir uns ein bisschen auf die Vorlesungen da vorbereiten wollen, insbesondere die Tutoren, von denen das dann durchgeführt wird. Da werden Sie diese Woche an den Tutoraten nochmal dran erinnert werden, dass Sie bitte jeweils an die Tutoren, wo Sie sind, Fragen schicken. Schon jetzt gerne bis, ich denke mal, so Ende nächster Woche spätestens. Also Konzepte, die Ihnen unklar sind, konkrete Fragen, was haben Sie nicht so gut verstanden, was soll vielleicht nochmal erläutert werden, schicken Sie das bitte direkt an die Tutoren in den Tutorat, wo Sie sind. Werden Sie in den Tutorat nochmal darauf aufmerksam gemacht, aber auch hier nochmal die Erinnerung an diejenigen, die vielleicht auch nicht in den Tutoraten sind. Gut, dann machen wir Rückblick auf letztes Mal, Thema organisationaler Wandel. Also hatten wir erstmal geguckt, was ist überhaupt Wandel, warum müssen das Organisationen machen, wie funktioniert das, wie kann das auch von den Organisationslenkern unterstützt werden. Da wie immer zwei Wiederholungsfragen. Bitte gehen Sie wieder auf die bekannte Homepage respond.cc und den Code, den Sie heute brauchen, das ist 156752. 156752 sehen Sie hier oben. Und da ist die erste Frage, welche Aussagen sind korrekt? Mehrfachnennung bedeutet wie immer, mindestens zwei sind richtig, könnten auch alle richtig sein. Also welche Aussagen sind korrekt? Also Wandel in Organisationen findet hauptsächlich auf der Ebene der Sachlogik statt. Ist das richtig? Wandel in Organisationen scheitert in 70% der Fällen aufgrund der unzureichenden Berücksichtigung der Oberflächenstruktur. Wandel in Organisationen umfasst vier Ebenen von Veränderungsprozessen: Restrukturierung, Reorientierung, Revitalisierung, Remodellierung. Wandel in Organisationen, der erfolgreich ablaufen soll, hängt von den Kompetenzen der Führungskraft ab. Sie haben eine... Die passt auch besser. Ich habe mir schon gerade gedacht, warum die Frage da eigentlich drin ist. Genau, das passt besser. Beantworten Sie mal die, genau. Das ist dieses Levin-Modell, was wir letztes Mal hatten. Gut, gucken Sie das mal an. Die zweite Frage ist hoffentlich richtig. Das ist eine bisschen längere Frage, so eine kleine Fallstudie. Auch nochmal Hinweis, das wird öfters vorkommen in der Klausur, dass Sie auch ein bisschen was Längeres lesen müssen. Also wie so ein kleiner Case. der lautet wie folgt: Herr Müller ist Geschäftsführer eines nationalen Busunternehmens, das bisher neben dem Schienenverkehr keinen nennenswerten Konkurrenten hat. Da Herr Müller letzte Woche eine Weiterbildung zum Thema Veränderungsmanagement besucht hat und er sich der zentralen Rolle von Veränderungen in Organisationen bewusst ist, entscheidet er sich, Veränderungen in seinem Unternehmen durchzusetzen. Herr Müller fürchtet in Zukunft neue Konkurrenten auf dem Markt und arbeitet mit seinem Top-Management eine neue Strategie und Organisationsstruktur aus. Die neue Strategie des Busunternehmens umfasst unter anderem neben der Vernetzung einiger Mitarbeiter in einer anderen Abteilung auch einen Wandel in den Unternehmensgrundsätzen und Werten. Herr Müller muss in kurzer Zeit darauf einen erheblichen Anstieg der Krankheitstage der Mitarbeiter feststellen. Hinzu kommt, dass er in einem anonymen Brief mit Vorwürfen und Drohungen eines Mitarbeiters erhalten hat. Herr Müller kann sich die Reaktion nicht erklären und engagiert sie als Berater, um ihn beim Veränderungsmanagement zu unterstützen. Jetzt kommt die Frage, lange Einleitung. Als erfahrene Organisationsberater, die Sie dann sind in diesem Busunternehmen, was sagen Sie? Analysieren Sie, dass Herr Müller sich der sozioemotionalen Ebene von Veränderungsprozessen nicht bewusst ist und dabei nicht realisiert, dass Veränderungen einer Organisation auch tiefen Strukturen wie zum Beispiel Verhalten betreffen? Stellen Sie fest, dass Herr Müller bereits vollständig gescheitert ist, den oben beschriebenen inkrementellen Wandel in seinem Unternehmen erfolgreich durchzuführen? Wissen Sie, dass die informelle Organisation ein Schlüsselfaktor in Veränderungsprozessen spielt und eine mangelnde Mobilisierung nicht sichtbarer Aspekte häufig zum Scheitern von Veränderungsprozessen führt? Weisen Sie Herrn Müller darauf hin, dass nach Kotter 1995 eine Führungskraft zunächst das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels bei den Mitarbeitern schaffen sollte. Also auch hier Mehrfachnennung. Was ist hier richtig? Welche Antworten? Also ein bisschen was zu lesen und zum Überlegen heute. Gucken Sie sich das ruhig noch mal einen Moment an. Ob ich das schon mal hier drüben öffnen kann. 30 Sekunden noch. Gut, also, welche der ersten Aussagen sind korrekt, also sind richtig, Mehrfachnennung? Erste Antwort findet hauptsächlich auf der Ebene der Sachlogik statt. Das haben 13% angekreuzt. Also die Mehrzahl nicht, das ist auch so korrekt. Also Veränderung findet meistens in der tiefen Logik statt, also unter der Oberfläche, also genau das Umgekehrte. Scheitert in 70% der Fällen aufgrund der unzureichenden Berücksichtigung der Oberflächenstruktur. Man 30% angekreuzt, aber die Mehrzahl hat es nicht angekreuzt und auch das ist richtig, das ist eine falsche Antwort, weil die Oberflächenstruktur wird berücksichtigt, aber die Tiefenstruktur wird meistens nicht berücksichtigt. Dann hier das Konzept von Levin, das hier auch besser passt. Also die Antwort, die Sie hatten, ist auch die richtige. Das haben 87% angekreuzt als korrekt. Läuft häufig in den Phasen Unfreeze, Change und Freeze ab. Also dieses Auffrieren, dann die Veränderung durchführen und dann die Veränderung wieder fest verankern. Genau das Konzept, was wir letztes Mal besprochen hatten. Das ist richtig. Wandel, der erfolgreich abdämpfen soll, hängt häufig von den Kompetenzen der Führungskraft ab. Auch das ist richtig, haben 94% angekreuzt. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wandel ist vornehmlich Führungsaufgabe und muss von Führungskräften unterstützt werden. Also hier schon die Tendenz von Ihnen, auch das richtig beantwortet. Die letzten beiden Antworten sind korrekt. Gut, jetzt diese sehr lange Einleitung. Ich hoffe, dass wir hier unten das auch sehen können, was dann die Antworten sind. Ja, geht nicht so wirklich. Dann erzähle ich Ihnen das mal so. Zurück? Ne, Scroll, ich habe kein Scrolling, aber jetzt ist alles weg. Auch nicht schlecht. Nicht so schlimm, ich erzähle es einfach so. Genau, also Sie haben ja hoffentlich, wenn Sie, machen Sie die Frage nochmal auf oder machen Sie auf den Folien nochmal auf, dann können wir da gemeinsam gucken, was da richtig war. Also, was ist hier richtig? Was würden Sie als Organisationsberater raten, diesen Busunternehmer, der ja schon eher einen fundamentalen Wandel anstrebt, also eine große Veränderung und da schon irgendwie Widerstand spürt von seinen Mitarbeitern? Machen wir das wieder groß. Also Sie analysieren, dass Herr Müller sich der sozioemotionalen Ebene von Veränderungsprozessen nicht bewusst ist und nicht realisiert, dass Veränderungen in Organisationen auch Tiefenstrukturen betreffen. Ja, das ist der Fall, der ist irgendwie überrascht, dass da irgendwie seine Mitarbeiter emotional reagieren, dass es da emotionale Reaktionen gibt, sogar irgendwie gesundheitliche Reaktionen, dem ist er sich nicht bewusst. Das ist sozusagen die erste Antwort, ja?
Online gab es noch eine fünfte Antwortmöglichkeit, wo man ankreuzen konnte, dass diese Krankheitsfrage auf aktiven, nonverbalen Widerstand zu
finden. Was würden Sie meinen? Wäre das richtig gewesen? Ja, genau. Wenn wir diese, an sich haben wir alle Fragen nur mit 4 Antworten, also müssen wir nochmal checken für nächstes Mal, dass das auch korrekt ist. Genau, aber das ist in der Tat so. Was wir da sehen, ist aktiver nonverbaler Widerstand. Stellen Sie fest, dass Herr Müller bereits vollständig gescheitert ist, den inkrementellen Wandel in seinem Unternehmen erfolgreich durchzuführen. Ist ja kein inkrementeller Wandel, das heißt, das ist eine falsche Antwort und er ist auch noch nicht vollständig gescheitert, sondern da gibt es durchaus noch Potenzial. Also die Antwort wäre nicht richtig gewesen. Wissen Sie, dass informelle Organisationen ein Schlüsselfaktor in Veränderungsprozessen sind oder dass das eine Schlüsselrolle spielt? Eine mangelnde Mobilisierung nicht sichtbarer Aspekte häufig zum Scheitern führt. Auch das ist richtig. Informelle Organisationen, informelle Hierarchien, Kommunikation, das ist entscheidend. Das muss mit berücksichtigt werden. Und schließlich Antwort 4 ist auch richtig. Nach Kotter, dem letzten Ansatz, den wir kennengelernt haben, muss die Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels geschafft werden. Das scheint hier nicht vorhanden zu sein, um die Mitarbeiter zu mobilisieren. Und auch Antwort 5 wäre richtig gewesen. Gut, also nächstes Mal gucken wir, dass das ein bisschen besser funktioniert. Sorry für die bisschen verwirrenden Sachen, aber ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem noch was gebracht zur Wiederholung. Gut, jetzt gucken wir heute weiter, ja?
Ja, eine kurze Frage auf diese erste Frage.
Ja. Wäre
es richtig anzukreuzen, dass es hauptsächlich auf der sozioemotionalen Ebene stattfindet oder ist das beides, also 50-50 sozusagen, oder gibt es da schon eine Gewichtung?
Ja, also wenn jetzt die Antwort gewesen wäre, es findet auf der sozioemotionalen Ebene hauptsächlich, wenn er gewesen wäre, es findet ausschließlich auf der sozioemotionalen Ebene, dann wäre es nicht die richtige Antwort gewesen. Wenn die Antwort aber gewesen wäre, es findet hauptsächlich auf der sozioemotionalen Ebene statt, dann wäre es richtig gewesen, genau. Wir versuchen aber generell Antworten eindeutig zu stellen. Wir haben da auch ein sehr dezidiertes Prozedere, wie wir sowas checken und versuchen sozusagen einheitliche Antworten zu checken. Aber wichtig, dass Sie auf solche kleinen Nuancen in der Sprache achten. Sind das absolute Beschreibungen von so einem Zustand, dann relative und so weiter. Wie gesagt, wichtig, immer genau durchlesen, habe ich ja fast jedes Mal jetzt gesagt, sowohl die Einleitung als auch die einzelnen Antwortkategorien, insbesondere wenn Sie dann auch Ihre Klausur nochmal durchgehen, um das zu checken. Gut, also letztes Mal mit diesen Wandelsachen und sich beschafft. Heute beschäftigen wir uns mit dem, was häufig das Ziel vom Wandel ist, insbesondere wenn man so die Mitarbeiterperspektive einnimmt, nämlich Organisationskultur. Das heißt, sowas werden wir nachher nochmal genau definieren, wie organisationale Werte, Vorstellungen, auch Ziele, wie werden die von den Mitarbeitenden geteilt? Gucken wir uns im ersten Schritt wie immer an, warum ist das relevant, auch mit ein paar Praxisbeispielen, Organisationskultur. Zweiter Schritt, wir gucken auch ein bisschen, das ist so ein verwandtes Thema, nationale Kulturunterschiede. Gibt es eigentlich in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Kulturkreisen vielleicht unterschiedliche Managementansätze, die wirken? Und drittens gucken wir uns dann auch sozusagen anwendungsbezogen, wie häufig auch an, welche Strategien gibt es denn, solche Kulturen proaktiv zu verändern? Gibt es sowas wie Kulturmanagement? Kann man das machen als Organisation oder auch als Führungskraft? Pflichtliteratur, wie immer im Lehrbuch, Kapitel 16 ist das diesmal drin, Organisationskultur. Gut, also detaillierte Agenda. Erstmal gucken wir uns diese nationalen Kulturunterschiede an, etwas, was Sie häufig im Lehrbuch auch schon gesehen haben. Zweiter Schritt gucken wir dann die Kulturtypen und Kulturinhalte an und drittens dann die verschiedenen Strategien. Also Rolle von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, nationalen Unterschieden. Das wurde ich häufig schon mal gefragt, auch nach der Vorlesung, insbesondere da das im Lehrbuch ist, da wir hier eine internationale Ausgabe von dem Lehrbuch haben, finden Sie da relativ häufig so Kästchen, wo da gesagt wird, was wir jetzt hier gefunden haben, zum Beispiel für Motivation, zum Beispiel für später auch Personalmanagement. Das ist nicht in allen Kulturkreisen gleich, das ist vielleicht in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich zu betrachten. Und so ist es in der Tat. Managementansätze, Managementmethoden, Steuerungsansätze für Unternehmen sind vielleicht in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich wirksam. Deshalb ist es umso wichtiger, darauf zu achten, weil die gesamte Literatur, die wir hier uns angucken, insbesondere die wissenschaftliche Literatur, ist sehr stark auf den angelsächsischen Raum, besonders auf den amerikanischen Raum ausgerichtet. Also die Großzahl der Studien, die ich Ihnen hier auch vorstelle, das sind Studien, die mit amerikanischen Mitarbeitern, mit amerikanischen Arbeitern durchgeführt wurden und deshalb diesen spezifischen kulturellen Hintergrund haben. Jetzt ist es aber so, auch von der Praxisperspektive ist es natürlich nicht so, dass alle Firmen irgendwie in den USA sind. Da sind schon viele Firmen irgendwie, aber es sind natürlich auch Firmen hier in Deutschland und es sind insbesondere ja viele Firmen, die auch global tätig sind. Also multinationale Unternehmen, die in ganz vielen verschiedenen Ländern Dependancen haben, Fabrike, Werke, auch Servicebereiche haben. Jetzt stellt sich für diese die Frage, wenn die jetzt ihr Unternehmen steuern, managen sollen, wenn die zum Beispiel jetzt ein neues Führungsprogramm einführen, ein neues Personalmanagementprogramm, wie wir es zum Beispiel bei ZF Friedrichshafen auch gesehen haben, so ein großes Umfrageprojekt, soll ich das in allen Ländern gleich machen oder muss ich das vielleicht spezifisch auf den kulturellen Kontext, auf den Hintergrund in den verschiedenen Ländern anpassen? Also eine spannende Frage, eine wichtige Frage, insbesondere in Zeiten der Globalisierung, multinationale Konzerne, große Unternehmen. Das heißt, gibt es in solchen Ländern unterschiedliche Wertesysteme, insbesondere Wertevorstellungen? Wahrscheinlich gibt es das, ist nicht so schwer, das vorauszusagen, aber wirken die sich auch auf die Arbeitswelt aus und wirken die sich insbesondere auch auf Managementansätze aus? Die Studie, die das als erstes mal untersucht hat, beginnend in den 80er Jahren, damals super innovativ. Der erste, der das gemacht hat, war der Herr Hofstede. Hofstede, das ist ein niederländischer Managementforscher und Anthropologe. Der hat eine Studie initiiert, die nennt sich GLOBE-Studie. Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program. Das heißt, was hat er gemacht? Der wollte genau das untersuchen, weil er da besonders auch aus der Praxisperspektive eine Notwendigkeit gesehen hat. Sind solche Managementpraktiken in verschiedenen Kulturen gleich wirksam? Damals wurde das noch überhaupt nicht gemacht, war auch sehr viel schwerer, irgendwie international irgendwelche Daten zu erheben. Das heißt, wie der sich geholfen hat, der hat jetzt nicht in jedem Land repräsentativ irgendwelche Studien gemacht, wie man das bestenfalls machen sollte, sondern der hat sich die Mitarbeiterbefragung von IBM genommen. Also eine der größten Unternehmen damals, eine der wenigen Unternehmen, die damals schon weltweit tätig waren, in fast allen Ländern, in allen Kulturkreisen. Und hat sich mal angeguckt, was haben wir in dieser Mitarbeiterbefragung drin, hat die dann teilweise auch mit neu designt über die Zeit und hat geguckt, was gibt es denn da für unterschiedliche Einstellungen in verschiedenen Ländern. Recht große Studie, 17.370 Fragebögen, Führungskräfte im Management in später 951 Unternehmen, das wurde noch erweitert über IBM hinaus, am Anfang nur in IBM, dann von anderen Forschern auch noch weiter vorangetragen. Also große empirische Studie, starten in einem Unternehmen, dann Erweiterung noch auf andere Unternehmen in diesen verschiedenen kulturellen Kontexten. Ziel, wie gesagt, rauszufinden, gibt es Unterschiede in den kulturellen Wertvorstellungen am Arbeitsplatz, die sich insbesondere auf die Effektivität von Managementpraktiken auswirken. Die Studie ist auch relativ viel kritisiert, kommen wir nachher drauf. Trotzdem auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr erfolgreich. Der Herr Hofstede ist mit Abstand der meist zitierte Organisations- und Managementforscher. Wenn Sie das mal checken auf Google Scholar, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr mal gemacht, 117.000 Zitationen oder auf jeden Fall eine Riesenanzahl an Zitationen, habe ich ja schon mal gesagt. Zitationen sind so die Währung für Wissenschaftler. Damit erlangt man Renommee, also nicht irgendwie unbedingt durch Geld verdienen, sondern wie viel werde ich zitiert von anderen Wissenschaftlern. Und da ist der Herr Hofstede, ist, glaube ich, inzwischen über 90, wenn er überhaupt noch lebt, sehr weit vorne mit dabei durch diese Studie. Gut, was hat er jetzt gemacht? Der hat erstmal explorativ geguckt, diese Daten, was gibt's da? Aber dann hat der, und das war sozusagen auch die größte Innovation, warum er auch so viel zitiert ist, auf Basis dieser Studie verschiedene Dimensionen von Kulturunterschieden definiert. Und zwar erstmal hier grundlegend, das wurde nachher noch erweitert, aber wir machen hier nur das Grundlegende, 5 unterschiedliche Dimensionen, wo sich Kulturen unterscheiden. Erster Unterschied, Machtdistanz. Das heißt, Ausmaß, in dem schwächere Mitglieder von Organisationen und Institutionen akzeptiert werden. Welche Distanzen gibt es zum Beispiel zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern? Gibt es da eine ganz starre Hierarchie, über die man kaum hinweggehen kann? Spricht man den Chef überhaupt nicht an? Oder gibt es so eher eine egalitäre Vorstellung, dass alle gleich sind? Es gibt zwar schon irgendeine Führungskraft, aber wir duzen uns alle untereinander im Unternehmen. Also, wie hoch ist diese Distanz zwischen jemand, der höher in der Hierarchiestufe ist und jemand, der niedriger ist? Insbesondere die informell wahrgenommene Distanz. Das ist sozusagen die erste Dimension, wo sich Kulturen unterscheiden. Zweite Unterscheidung, ist eine Kultur eher auf das Individuum fokussiert oder eher auf das Kollektiv? Das kommt erstmal von einer generellen, auch gesellschaftlichen Vorstellung, auch wie man so die Familie wahrnimmt, welche Rolle die das spielt, welche Rolle sonst kollektive Einheiten der Gesellschaft spielen, aber auch am Arbeitsplatz. Bin ich sozusagen eher darauf fokussiert, persönlich vorbeizukommen, meinen individuellen Nutzen zu fokussieren, oder habe ich auch so das Kollektive, das große Ganze im Auge? Auch das unterscheidet sich zwischen verschiedenen Kulturkreisen. Männlichkeit, Weiblichkeit, also inwiefern gibt es Strukturen, die sozusagen eher so einen Patriarchalismus fördern, sozusagen die Dominanz des Männlichen auch in der Arbeitswelt weiter fortschreiben, oder wird da eher nach Geschlechterausgleich, gleiche Chancen für alle Geschlechter in der Arbeitswelt, insbesondere auch Förderung von Frauen, wird das angestrebt? Wie ist die Arbeitswelt da ausgerichtet? Da gibt es auch sehr starke Unterschiede. Vierte Unterscheidung, Vermeidung von Ungewissheit, Unsicherheit. Das heißt, welche Präferenzen haben Individuen in verschiedenen Kulturen, auch Risiko zu gehen oder eher Risiko zu vermeiden? Strebt man Risiko an, unsichere Situation, oder ist man eher darauf bedacht, möglichst geringes Risiko, alle im öffentlichen Dienst arbeiten, verbeamtete Stelle, kein Risiko für mich selber? Fünfte Dimension, lang versus gegenüber kurzfristige Orientierung. Also hat man eher eine längerfristige Orientierung, die sozusagen auf längerfristige Strukturen ausgerichtet ist. Hat man zum Beispiel auch eine hohe Sparquote in einem Land, oder ist man eher kurzfristig orientiert? Kurzfristige Nutzenoptimierung, so Shareholder Value, jedes Quartal zählt, hängt häufig dann auch mit einem starken Individualismus zusammen. Geld wird schnell ausgegeben, längerfristig orientiert, gespart wird es nichts. Es wird aber auch alles schnell grundlegend in Frage gestellt, weil wir sind kurzfristig orientiert. Längerfristig orientierte Gesellschaften, die haben eher so einen Pragmatismus, man nimmt manche Sachen auch hin, Religion spielt häufig auch eine größere Rolle. Also hier, sehen Sie schon, wird relativ komplex, wenn man da tiefer einsteigt. Für Sie hier nur ein erster Einstieg in dieses Thema. Auf diesen fünf Dimensionen können sich Länder unterscheiden. Jetzt nach dieser konzeptionellen Einführung noch ein paar Daten auch für Sie von diesen Studien. Das heißt, ich habe ihn hier immer mitgebracht, auf diesen fünf Dimensionen, wo sind denn da verschiedene Länder und insbesondere auch hier die deutsche Arbeitswelt einzuordnen. Also erstes Thema Machtdistanz. Je höher der Wert, desto ungleicher ist die Macht verteilt, desto mehr wird das aber auch akzeptiert. Da sehen wir hier höchster Wert, so eine asiatische Kultur, Malaysia. Da scheint das sehr stark akzeptiert zu sein. Machtdistanz, der hier oben ist, hat das Sagen, die anderen akzeptieren das. Andere Länder, zum Beispiel Deutschland, USA, Niederlande, Rang 40, also relativ weit hinten hier, bei denen ist das weniger akzeptiert. Auch skandinavische Länder, die sozusagen eher egalitär sind, Gleichberechtigung auf vielen Gebieten, weniger Hierarchie wird angestrebt, da gibt es eine sehr viel geringere Machtdistanz. Das heißt jetzt hier mal exemplarisch und Implikation. Das bedeutet natürlich, dass ich zum Beispiel Hierarchieebenen, wenn man an so eine Organisationsstruktur denke, anders gestalten muss, wenn ich meine Firma in Malaysia habe, als wenn ich sie in den Niederlanden habe. Das heißt, hier bin ich vielleicht recht erfolgreich mit so einer starren Hierarchie, mit vielen Ebenen, wo auch der Dienstweg immer eingehalten wird. Die Leute haben eine Präferenz dafür. Wohingegen, wenn ich sowas in den Niederlanden mache, ich habe auch schon mal mit niederländischen Kollegen hier zusammengearbeitet, wenn die irgendwie nur Hierarchie riechen, werden die schon gleich ganz nervös. Die opponieren unheimlich gerne dagegen, also ist natürlich bei mir nur so eine anekdotische Evidenz, aber die können das überhaupt nicht abhaben. Wenn es sowas, eine starke Hierarchie gibt, wenn etwas gemacht wird, weil der Vorgesetzte es macht, sondern es wird alles sofort hinterfragt. Das heißt, in so einem Land zu operieren mit einer ganz starren Hierarchie, das wird nicht funktionieren, da werden sie unheimlich Probleme kriegen. Zweites Thema, Individualismus und Kollektivismus. Jetzt nicht so erstaunlich, dass Sie hier auf Rang 1 sehen, beim Individualismus die USA, ein Kulturkreis, wo sozusagen das individuelle Fortkommen unheimlich wichtig ist und natürlich das auch Implikationen für die Arbeitswelt hat. Das heißt, da will jeder individuelle Karrierechancen haben, sich da entwickeln, hier der höchste Platz. Andere Länder, wo das nicht so ist, zum Beispiel auch hier asiatische Kulturkreise, China ist dann immer nicht mehr drin in der Studie, zumindest in der ersten nicht, aber wir sehen hier zum Beispiel in Hongkong und Indien, ist das anders. Das heißt, da gibt es auch traditionell, wie man das auch so stereotyp annehmen würde in den Kulturkreisen, eine stärkere Tendenz auch zu kollektiven Wertvorstellungen. Der Einzelne spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle und das spiegelt sich dann auch am Arbeitsplatz wieder. Männlichkeit, Weiblichkeit. Je höher der Wert, desto mehr dominieren die männlichen Werte. Erster Platz hier Japan, insbesondere auch in der Arbeitskultur. Vielleicht hat da jemand schon was drüber gehört. Da war es lange überhaupt nicht üblich, dass Frauen überhaupt arbeiten gehen. Die Strukturen sind so ausgerichtet, dass sie auch überhaupt nicht mit Familienbetreuung kompatibel sind. Das heißt, Erwerbstätigkeit von Frauen dort ziemlich niedrig. Und diese extreme Tendenz, auch diese männliche Dominanz zu erhalten. Hier in den Niederlanden sehen wir Rang 51, ganz niedriger Wert. Das heißt, das stimmt auch hier mit diesem, was wir hier vorne gesehen haben, überein. Die wollen weniger Hierarchie, die wollen viele Gleichberechtigung. Das heißt hier, wenn ich zum Beispiel Personalmanagementpraktiken einführen würde, wenn ich zum Beispiel irgendein Programm einführe, das die Quoten auch von weiblichen Führungskräften fördert, wird das in Japan ziemlich schwer funktionieren. In den Niederlanden wird sowas erwartet werden. Vermeidung von Unsicherheit, das heißt, wie risikoavers sind Kulturkreise, sehen wir hier unten, Griechenland, höchster Wert, wissen wir ja da aus der Diskussion aus den vergangenen Jahren, hohe Quote, die da auch im öffentlichen Dienst arbeitet, die gerne verbeamtet sind, das heißt, zumindest als diese Studie auch durchgeführt wurde, vielleicht findet da auch gerade ein Wandel statt, sind die ganz oben hier mit dabei. Andere Länder, fast nur die Hälfte des Wertes von Griechenland, zum Beispiel in den USA, das heißt da, zumindest in dieser Studie, Individuen sehr viel risikofreudiger. Das heißt, auch sehr viel mehr wahrscheinlich unternehmerisch tätig. Das heißt, auf Innovationen bedacht und so weiter. Auch darauf muss Arbeitsstruktur angepasst werden. Jetzt langfristige Orientierung, da ist jetzt auch aus einer weiterführenden Studie auch China mit drin. Da sehen wir hier, die sind sehr stark darauf ausgerichtet, höchster Wert, längerfristig orientiert. Was länger da ist, zählt. Man nimmt eine längere Perspektive ein, auch historisch. Was passiert ist, aber insbesondere auf die Zukunft, es wird nicht so viel kurzfristig optimiert. Wohingegen wir hier sehen, zum Beispiel in den USA, ein sehr viel niedriger Wert, nur 29 im Vergleich zu 118, also eine extreme Differenz auf diese kurzfristige Orientierung, also dieser Shareholder Value, kurzfristige individuelle Optimierung, das ist sowas in der angelsächsischen Kultur stark vorherrscht. Auch das relevant, auch wieder, wenn man zum Beispiel Karrieresysteme anbietet, wenn man auch die Perspektive von Unternehmen betrachtet. Stichwort Wandel, was wir letztes Mal haben, müssen sich Organisationen schnell wandeln, müssen sie vielleicht längerfristig stabil bleiben. Da gibt es sicher sehr viele unterschiedliche Wertvorstellungen in den verschiedenen Ländern. Ja?
Da heißt es ja, dass die langfristige Orientierung traditionell ist. Auf der vorherigen Folie steht das in Ausrichtung auf die Zukunft.
Das ist auf der vorherigen Folie falsch. Das ist hier, das ist das Richtige. Genau, korrigieren wir noch. Gut, jetzt haben Sie ein bisschen was gehört, nochmal ein bisschen Reflexion auch dazu. Wie gefällt Ihnen diese Studie? Halten Sie für sinnvoll? Ja, hier vorne.
Mir würde mal interessieren, wie man sozusagen, was diese Zahl genau aussagt. Offensichtlich ist es keine Prozentangabe, weil 118% unmöglich sind. Also wäre interessant, aus einerseits auch mal zu wissen, wie die einzelnen Differenzen zu bewerten sind zwischen den Zahlen. Mhm. Und welcher höchstmögliche Wert existiert. Aha. Ob es einfach nur beliebig ist, weil 118, okay, es ist ein Wert.
Ja, also genau, hier vorne ist die Frage, was bedeuten die Zahlen? Das ist natürlich eine sehr relevante Frage, weil das ist sehr wichtig, um jetzt auch zu bewerten, ist das jetzt ein großer Unterschied, wie ist das einzuschätzen? Müsste ich ehrlich gesagt selber nochmal nachgucken, wie sie sich zusammensetzen. Ich würde vermuten, dass das eine additive Skala ist, wo sich verschiedene Werte zusammensetzen. Ist auf jeden Fall kein Prozentwert, aber müsste ich auch nochmal nachgucken. Genau, das ist natürlich relevant, um das zu bewerten. Ja?
Ja, also wie bei jeder Sozialforschung, dass das am Ende entindividualisierend wirkt, also dass ich diese Studie sehe und dann denke, okay, wenn ich jetzt in die USA gehe, da kann ich auf keinen Fall was Langfristiges machen, muss auf jeden Fall ganz individualistisch sein, wenn das aber im individuellen Fall in meinen, mit den Leuten, die ich angestellt habe, vielleicht gar nicht zutrifft, also dass ich mich vielleicht zu sehr zu verkopft daran mache, wenn ich diese Studie schon im Hinterkopf habe und eben nicht mehr auf den individuellen Fall achte.
Genau, also der Kommentator sagt, das ist entindividualisierend. Das heißt, was hier passiert, und das ist auch eine sehr richtige Anmerkung, dass ich natürlich sehr schnell in solchen Stereotypen denke. Das heißt, ich habe jetzt von der Studie mal gehört, irgendein Manager hat davon auch gehört und macht das genau, was der Kommilitone gesagt hat. Er geht in die USA und denkt, hier längerfristig kann ich hier gar nichts erreichen. Alle Leute wollen hier nur ihre kurzfristigen individuellen Nutzen optimieren. Aber was wir hier haben, sind hier aggregierte Werte aus so einer Studie auf die Länderebene. Das heißt, auf der individuellen Ebene kann es da sehr große Varianz geben. Das heißt, es gibt natürlich auch in den USA Leute, die längerfristig orientiert sind und Leute, die kollektiv orientiert sind. Das heißt, es gibt hier nur eine generelle Tendenz an aggregierte Werte, die vielleicht gar nicht mit meinen individuellen Outliern, Ausreißern, die ich in meiner spezifischen Stichprobe, wenn ich jetzt drei Leute zu führen habe, vorhanden sind. Das ist sozusagen eine Hauptkritik, die hier anzubringen ist. Die andere ist sicher auch, hatte ich schon öfters jetzt auch gesagt, das ist natürlich keine repräsentative Studie. Das heißt, das war erstmal ein sogenanntes Convenience Sampling. Das heißt, es hat mit dieser IBM-Studie angefangen, wo die Leute befragt wurden, nur ein IBM, also ein spezifischer Konzern, der vielleicht auch eine sehr starke eigene Kultur hat, die das sehr stark prägt. Das andere dann auch die weiteren Studien, die dann durchgeführt würden, da haben immer Forschende quasi in ihren Ländern irgendwelche Datensätze, auf die sie Zugriff haben, benutzt. Auch nicht repräsentativ. Das hat vor allem einen Kostengrund, weil, was würden Sie denken, wie teuer ist so eine repräsentative Studie in Deutschland durchzuführen in einem Land? Wenn man so eine komplette Studie durchführt, wer sagt 10.000 Euro? Wer sagt 30.000 Euro? Oder noch mehr? Genau, wenn ich so frage, ist es so? Also es kostet so ungefähr 60.000 Euro, wenn Sie so eine repräsentative Studie in einem Land durchführen wollen. Zu einem Zeitpunkt. Wenn Sie noch mehrere Messzeitpunkte haben wollen, wird es noch sehr viel teurer. Das heißt, sehr, sehr aufwendig, sehr teurer, insbesondere da so Generationen wie Sie auch nur noch Handys nutzen, nicht mehr im Telefonbuch stehen, macht das noch sehr viel aufwendiger, da irgendwie gut zu samplen. Also das ist sehr teuer, sehr aufwendig und das wurde hier nicht berücksichtigt. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte. Obwohl wir hier eine große Datenbasis haben, es liefert schon Informationen, die vielleicht nützlich sind für Unternehmen, zum Beispiel nicht dieses amerikanische Managementverständnis, 1:1 in alle Länder zu übernehmen, sondern mal zu reflektieren und diese Studie reinzugucken. Aber es ist eigentlich aus so einer evidenzbasierten Sicht noch nicht die gute Datenbasis, die eigentlich vorhanden sein muss. Das heißt, Verallgemeinerung auf Grundlage einer Gelegenheitsstichprobe, das ist dieses Convenient Sampling, was ich eben gesagt habe. Ein positivistisches Kulturverständnis, das heißt, wenn dieses Kulturverständnis auch so da ist, wird das von allen geteilt und hat auch eine spezifische Wirkung dann auf Outcomes, wie das in den Studien auch gezeigt wurde. Diese Kulturstereotype, die wir eben auch angesprochen haben, und es geht immer auch noch von der angloamerikanischen Perspektive aus, das heißt, implizit ist in den Studien drin, unsere westlichen Kulturvorstellungen sind eigentlich die besseren, sind vielleicht auch die dominanten, sind insbesondere auch in der Arbeitswelt die wirksamen. Insbesondere, weil es in diesen anderen Kulturkreisen sehr viel weniger Forschung in dem Bereich gibt, was aber nicht bedeutet, dass vielleicht deren Kultur weniger wirksam ist. Bedeutet aber, Organisationen müssen sich damit beschäftigen, die müssen sich insbesondere in einer Situation damit beschäftigen, was jetzt auch gerade wieder sehr aktuell ist, das sind Zusammenschlüsse von Unternehmen aus verschiedenen Kulturkreisen. Das heißt, da hatten wir Anfang der 2000er schon mal so eine Welle, jetzt findet das wieder statt, haben Sie in vielen Bereichen gesehen, zum Beispiel gerade aktuell Monsanto und Bayer, Riesenzusammenschluss amerikanischer Konzern und ein deutscher Konzern. Das heißt, zwei verschiedene Unternehmen, die nicht nur sozusagen von ihrem Produktportfolio, von ihren Mitarbeitern unterschiedlich sind, sondern die auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, schließen sich zusammen. Das heißt, da passiert etwas und da spielen insbesondere diese kulturellen Unterschiede vielleicht eine große Rolle. Werden wir gleich sehen, viele dieser Zusammenschlüsse scheitern auch und die scheitern insbesondere, weil nicht genügend berücksichtigt wird, dass es diese kulturellen Unterschiede gibt. Also hier, Chef von Accenture Europe hat mal gesagt, jeder CEO, der bereits eine länderüberschreitende Fusion erlebt hat, sagt, dass er bereits gewusst hätte, dass Unternehmenskultur von Bedeutung wäre, aber hat nicht realisiert, wie sehr diese von Bedeutung ist. Also Unternehmenskultur, nationale Kultur spielen da eine Riesenrolle, insbesondere für den Erfolg von solchen Fusionen. Das wird häufig vernachlässigt, weil da erstmal auf die finanziellen Kennzahlen, auf die finanziellen Integrationen geguckt wird. Es ist nämlich für zwei inländische Unternehmen schon sehr schwierig, miteinander zu fusionieren. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, da müssen vielleicht auch Stellen aufgebaut werden, eine Kultur dominiert das. Aber wenn internationale Firmen zusammenkommen, ist das umso schwieriger. Ein ganz berühmtes Beispiel, wo das überhaupt nicht gut funktioniert hat, kennen Sie wahrscheinlich alle, Daimler Chrysler, großer Zusammenschluss Ende der 90er Jahre, hier Jürgen Schremp, damals CEO, für den war das große Ding, mit diesem amerikanischen Konzern Chrysler zu fusionieren. Also 7. März 1998 wurde das begonnen, 27 Milliarden Aktientransaktionen. Wie hat er das genannt? A Merger of Equals, A Merger of Crows and A Merger of Unprecedented Strengths. Also auch eine Hochzeit im Himmel, so wurde es auch nochmal plakativ genannt. Das war die Zukunft, quasi der globale Konzern, der alle Märkte abdecken kann, in dem insbesondere Daimler den Eintritt in den amerikanischen Markt schafft. Riesenkonzern, sehen Sie hier, 442.000 Mitarbeiter, Marktvolumen annähernd 100 Millionen Dollar, also Riesenunternehmen. Allerdings 3 Jahre später nur noch 44 Millionen Marktvolumen. Und dann 2007 das Ganze gescheitert. Chrysler wird für 6 Milliarden verkauft von den ursprünglichen 27 Milliarden Aktientransaktionen. Also ein riesen Verlustgeschäft, insbesondere für die Daimler-Aktionäre, aber auch für das Unternehmen an sich. Das heißt, das hat überhaupt nicht funktioniert, dieser Zusammenschluss. Und das war quasi hier noch die letzte Exit-Strategy, das quasi an so einen Private-Equity-Investor zu verkaufen. Kann man jetzt mal gucken aus so einer kulturellen Perspektive, warum hat das nicht funktioniert? Da spielen so Nationalkulturen eine Rolle, da spielen aber auch Einstellungen, Vorstellungen, Wertvorstellungen, das werden wir gleich sehen, die in diesen Organisationen vorherrschen, eine große Rolle. Also was sehen wir hier? Daimler noch heute, deutsche Ingenieurkunst, das ist Fokus auf Ingenieurtätigkeit, Design, Qualität, Kundendienst, höchste Qualitätsanspruch. Und das ist das ganz Wichtige. Man differenziert sich sozusagen, indem man das beste Produkt herstellt, das ist das Ziel. Eher eine hierarchische Struktur, das ist auch eher akzeptiert, klassische Hierarchie. So wird das Unternehmen geführt, zumindest in den 90er Jahren. Motiv und die Erfahrung, die mit dem bestverfügbaren Qualität auf dem Markt verbunden ist. Beste Qualität wird angestrebt, höchste Gehälter in der Industrie. Hingegen Chrysler, riesen amerikanischer Autokonzern, der hat eine ganz andere Strategie. Die machen nicht diese Hochqualitätsstrategie, sondern die machen Massenstrategie. Möglichst kosteneffizient für die Masse Autos bauen. Die müssen nicht die beste Qualität haben, die müssen sich gut verkaufen, aber auf keinen Fall wird immer die neueste Innovation angestrebt. Auffälligste Design schon, aber zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Eher eine niedrige Lohnstruktur, insbesondere auch im Managementbereich. Niedrige Herstellung und Produktionskosten. Das hat dazu geführt, dass es einen riesen kulturellen Clash zwischen diesen beiden Organisationen gab, insbesondere auf Managementebene. Das heißt, die Daimler-Vorstände, die Daimler-Ingenieure, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass ihre Produkte jetzt in den USA in diesen minderwertigen Fabriken produziert werden. Also hier zum Beispiel hier unten, falls wir die M-Klasse, großer SUV, hier auch hier produzieren wollen, werden wir eine separate Qualitätskontrolle einrichten müssen und die Anzahl der Fließbandarbeiter verdoppeln. Es kann einfach nicht an denselben Spezifikationen gebaut werden wie der Jeep 2. Also hier eigentlich Synergieprozesse, die angestrebt werden. Die haben schon so eine SUV-Jeep-Fabrik in den USA. Da soll jetzt auch die M-Klasse hergestellt werden. Das sehen die Daimler-Manager, das ist hier ein Zitat, als unmöglich an. Die entsprechen überhaupt nicht unserer Qualität. Total unterschiedliches Verständnis. Es gab natürlich schon ein Bewusstsein für solche Probleme, wie das häufig so ist. Das heißt, es gab ein Post-Merger-Team. Das gab schon Millionen Dollar für Beratungsfirmen, auch für kulturelle Sensibilisierung aus, aber das ist nicht an den Kern, an die Einstellung, an die Wertvorstellung der Leute herangekommen. Das heißt, es gab ein riesen Misstrauen, insbesondere auf der Seite der Deutschen, der Daimler-Belegschaft, insbesondere des Daimler-Management, sich wirklich darauf einzulassen, so eine Integration auch der Marke von Daimler und Chrysler wirklich anzustreben. Also eine Kultur des Misstrauens, ich würde niemals einen Chrysler fahren, schlechte Qualität, das entspricht überhaupt nicht unserer Identität, unserer Vorstellung von unseren Unternehmen. Genau, also diese Unterschiede, Mercedes, schicke, spezielle Marke, dahingegen Chrysler-Autos, eher so Standard-Autos, eher billiges Zeug, würden die Manager sagen. Das heißt, das hat überhaupt nicht funktioniert und diese kulturellen Differenzen, Wertvorstellungen, Einstellungen wurden von den Leuten, die es angestoßen haben, diese Fusion sehr stark unterschätzt. Und das ist einer der Gründe, natürlich nicht der einzigen, warum das nicht funktioniert hat. Das heißt, das ist überhaupt nicht zu einer Einheit geworden, zu einer Kultur, zu einer geteilten Wertvorstellung, wie man Autos produziert, auf welche Art, welches Verständnis man auch von Kunden, von Qualität, von Kosten und so weiter hat. Das heißt, sehen Sie hier, eine der Gründe, warum solche Fusionen scheitern, warum insbesondere auf kulturelle Unterschiede zu achten ist, ist bei diesen transnationalen Fusionen. Das sieht man jetzt nicht nur in so einem exemplarischen Fallstudie, das sieht man auch in sogenannten Meta-Analysen. Das heißt, hatten wir ja schon öfters, das Zusammenbringen von verschiedenen empirischen Studien in einem durchschnittlichen Effekt. Das sehen Sie hier, MEAN-ES, das ist die gewichtete Regression, und zwar der Zusammenhang zwischen Erfolg eines M&A, eines Merger and Acquisitions, ist der Fachbegriff, und soziokulturelle Integration. Das heißt, eine nicht gelungene soziokulturelle Integration, wie wir es eben gesehen haben, führt dazu, zumindest ein kleiner Wert hier, aber signifikant durch die drei Sternchen hier gezeigt, dass das schlechter funktioniert, dass diese Zusammenschlüsse nicht funktionieren. Also das, was wir eben in einem Fall gesehen haben, wird hier sozusagen auch nochmal großzahliger bestätigt. Was wir unten sehen, Shareholder Value, das, was erstmal interessant ist, das heißt, der Mehrwert für die Aktionäre, für die Organisationseigentümer soll gesteigert werden, das ist ja meistens das Ziel, wenn sowas propagiert wird, wie jetzt auch der Bayer-Monsanto-Zusammenschluss, Riesenwachstumspotenziale, synergetisch können wir zusammenarbeiten, wir bedienen dann alle Märkte und so weiter. Das ist nur ein Effekt vorhanden, kurzfristig. Effekt bei der Bekanntgabe, da geht der Aktienkurs vielleicht nach oben, da gibt es große Erwartungen, aber längerfristig gibt es auch hier einen negativen Effekt. Das heißt, diese großen Unternehmenszusammenschlüsse funktionieren häufig nicht und die funktionieren häufig nicht, weil diese kulturelle Komponente nicht berücksichtigt wird. Das bisschen zum Einstieg. Also, wo müssen wir darauf achten, auf diese interkulturellen Unterschiede? Wenn große multinationale Konzerne in verschiedenen Ländern tätig sind, müssen sie eventuell ihre Managementpraktiken anpassen. Nachhaltig wissen wir das noch nicht, weil die Studienlage ist noch nicht gut genug. Noch stärker ist es zu berücksichtigen, wenn solche Firmen miteinander fusionieren, aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, aber auch eine unterschiedliche interne Unternehmenskultur haben. Das heißt, jetzt nochmal zweiter Schritt, hatten wir eben schon ein bisschen mit drin, aber jetzt nochmal spezifischer, was bedeutet das, eine Unternehmenskultur zu haben? Was zeichnet eine Kultur aus? Dann ein weiteres Beispiel von nicht so einer positiven Unternehmenskultur ist der VW-Konzern. Also, kennen Sie natürlich alle, kennen Sie auch alle die vielen negativen Schlagzeilen, die wir jetzt hier hatten. Hier sehen wir unter der Ägide Martin Winterkorn, der geschasste Vorstandsvorsitzende, hat das eigentlich gut funktioniert. Also der Absatz der Fahrzeuge hier 2007, als er quasi an die Macht kam, von 6 Millionen auf über 10 Millionen gestiegen im Jahr 2014. Mitarbeiteranzahl gestiegen, Konzernergebnis immer so ein bisschen her, aber immer im positiven Bereich. Anzahl der Werke fast verdoppelt. Hier drüben sehen Sie ein extrem großes Portfolio an verschiedenen Marken, die hier zusammengefügt wurden. Also warum ist das passiert? Leute, die sich mit Automobilindustrie auskennen, kennen das. Das ist passiert, weil der Herr Winterkorn hatte das große Ziel, das war seine Vision, der größte Automobilkonzern der Welt zu werden. So groß zu werden wie Toyota oder so noch größer, die die größten Umsatzzahlen haben, die meisten Autoabsätze haben. Und das ist ihm, und das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, auch im Juli 2015 gelungen. Also kurz bevor dieser ganze Dieselskandal rauskam, war in der Tat dieses Ziel erreicht. VW war der größte Automobilhersteller der Welt. Das heißt, erstmal Erfolgsgeschichte, das hat funktioniert. Aber dann hat ja auch irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, seitdem hat 2015 Dieselgate, hat VW extreme Probleme und das hat etwas mit der spezifischen Kultur, mit dem Verständnis, mit den Wertvorstellungen und auch mit den Handeln der Mitarbeiter zu tun. Das heißt, Bernd Osterloh, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat dann gesagt, wir brauchen für die Zukunft ein Klima, in dem Probleme nicht versteckt, sondern offen an Vorgesetzte kommuniziert werden. Wir brauchen eine Kultur, in der man seinen Vorgesetzten um den besten Weg streiten kann und darf. Das heißt, es scheint dann eine Kultur gegeben zu haben, wenn das so angesprochen wird, davor, vor diesem Statement, also in der Zeit unter Winterkorn, in dem Probleme nicht offen angesprochen wurde, in dem es eine sehr starke Hierarchie gab, in dem nicht diskutiert werde, vielleicht über auch Probleme und die angesprochen wurden. Das ist insbesondere deutlich gewesen, das ist ein kurzes Video, was ich Ihnen zeigen möchte, bei einem Besuch auf der IAA von Herrn Winterkorn, der sehr große Aufmerksamkeit erzeugt hat, insbesondere auch innerhalb des Konzerns. Das wurde viel angeklickt. Ich zeige Ihnen das kurz mal. Mal ein bisschen leiser. Gut, also Sie sehen hier ein großer Marketinggewinn für die Konkurrenz auch, dass es dieses Video gegeben hat, was da quasi von der Handykamera gefilmt wurde. Für Hyundai, also das war auf der IAA, der Herr Winterkorn hat da mit seiner Vorstandsriege einen Rundgang gemacht und sich diese anderen Autos angeguckt. Und da sehen Sie sehr gut quasi auch symbolisches Management durch das Verhalten der Top-Führungskraft, worauf dieses Unternehmen ausgerichtet ist. Also er hat seinen kleinen Zollstock dabei, der misst irgendwie das Spaltmaß und die Abstände, der ist super genau, das lebt er sozusagen vor. Ist ja erstmal was Positives. Also Effizienz, super wichtig, Genauigkeit, Qualität. Gleichzeitig sehen Sie auch, wie es seinen Mitarbeitern umgeht. Der Bischof, das ist glaube ich der Chef der Entwicklung, der wird daran zitiert, relativ rüde, und ihm wird vorgeworfen, warum die das nicht in der gleichen Qualität hinkriegen wie Hyundai. Hat quasi vor laufender Kamera da zur Strecke gemacht. Das heißt, das zeigt auch, was für ein Umgangston innerhalb des Unternehmens in der Hierarchie geherrscht hat. Und stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jetzt diesen Vorstandsvorsitzenden, der in der Öffentlichkeit solche Statements macht, irgendwelche Probleme kommunizieren. Das funktioniert wahrscheinlich nicht besonders gut. Also was da war, militärisches Führungsprinzip, auch in mehreren Spiegelartikeln wurde das hier, Nordkorea ohne Arbeitslager, so haben das andere Führungskräfte da beschrieben. Also relativ harscher Ton. Wenn man seine Ziele nicht erreicht hat, da wurde man ganz und zurechtgestutzt. In der obersten Hierarchieebene war auch im mittleren Management. Effizienz, Fanatismus, Margenumsatzdruck, extreme Optimierung auch im Modellbereich, aber auch Genauigkeit, Qualitätsmanagement. Genau, ungünstige Repräsentation der Führungspersönlichkeit in der Öffentlichkeit, das haben wir gesehen hier in dem Video, das ist aber auch bei anderen Anlässen aufgetreten. Wenn die Interviews gegeben haben, sind die nicht besonders positiv aufgetreten. Das heißt, Verhalten des Top-Managements, wie die auftreten in so einem Video, das wirkt sich auch weiter in die Organisation aus, das wird geteilt, das wird auch nachgemacht von anderen Organisationsmitgliedern. Das heißt, wie man sowas erklären kann, was dann passiert ist, dass sozusagen dieser Skandal stattgefunden hat, ist stark von dieser Unternehmenskultur geprägt. Das heißt, das Ziel war, auch im amerikanischen Markt, wo VW unterrepräsentiert ist, stärker zu werden. Was haben die gemacht? Mit aller Macht da reinzukommen. Das mit Diesels, das waren ihre erfolgreichen Autos, das hat nicht funktioniert. Das heißt, was ist da passiert? Das hat Niklas Luhmann, ganz berühmter Soziologe, mal beschrieben als das Prinzip der nützlichen Illegalität. Das heißt, da wurde was Illegales gemacht, das hat vielleicht noch als was Halblegales angefangen, irgendwie da so ein bisschen zu manipulieren, macht ja jeder, macht die andere, macht die Konkurrenz auch. Aber das wurde immer intern weiter akzeptiert. Das ist ja gut für unsere Unternehmensziele, das wird zwar irgendwie total illegal, ist eigentlich Betrug, das ist strafrechtlich relevant, aber intern, wir müssen auch unsere Umsatzziele erreichen. Wer kommuniziert denn das nach oben, dass wir das nicht erreichen mit diesen Motoren, dass wir keinen Erfolg haben können? Das heißt, illegales Handeln, auch strafrechtlich relevantes illegales Handeln, wird sozusagen ein akzeptiertes Handeln der Organisation, weil es mit der Unternehmenskultur übereinstimmt. Das heißt, hier ein extremes Negativbeispiel, zu was Unternehmenskultur auch führen kann. Wir werden aber nachher auch positive Beispiele von Unternehmenskultur kennenlernen. Also jetzt viel Einführung, praktische Relevanz für das Thema, jetzt auch mal zu einer Definition von dem Ganzen. Was ist überhaupt Unternehmenskultur, von dem wir die ganze Zeit sprechen? Also organisationale Kultur ist ein System von Bedeutung, die von Mitgliedern eines Unternehmens geteilt werden, welche die Organisation von anderen Organisationen unterscheidet. Dieses System von geteilten Bedeutungen besteht aus einer Reihe von Schlüsseleigenschaften, die von der Organisation anerkannt werden. Das heißt, das ist aus dem Lehrbuch hier die Definition, die sagt, okay, Unternehmenskultur, das ist erstmal etwas, was uns von anderen Organisationen unterscheidet. Das ist ein System von Vorstellungen, von Einstellungen, von Wertvorstellungen, von geteilten Verhaltensmustern, von Organisationsmitgliedern, die zumindest im Durchschnitt von denen geteilt werden und zu spezifischen Handeln führen. Das heißt, Organisationen, wo das nicht funktioniert, wo es so negative Einstellungen gibt, wie jetzt bei VW, da versucht man das zu ändern. Da gibt es jetzt natürlich neuen Vorstand, der versucht das zu ändern. Ist die Frage, ob das erfolgreich ist, weil der eigentlich auch aus der alten Riege kommt, aus ein anderes Thema. Andere Bereiche, wo das versucht wird, Deutsche Bank, auch nicht gerade das Paradebeispiel für ein erfolgreiches deutsches Unternehmen in den letzten Jahren, weil sie auch eine sehr negative Kultur hatten. Das heißt, sie wollten auch versuchen, Jürgen Fitschen, Andrew Jane, das heißt, das inzwischen auch entlassene Vorstandsduo hat gesagt, unsere Ziele sind Integrität, nachhaltige Leistung, Kundenorientierung, Innovation, Disziplin und Partnerschaft. Aber eigentlich genau für das Gegenteil steht die Deutsche Bank heute, eher sozusagen für Betrug, ständige Prozesskosten, illegale Handlungen in ganz vielen Marktbereichen, in ganz vielen Ländern. Das heißt, das hat gar nicht funktioniert, die Kultur in diese Richtung zu wandeln. Das heißt, das berühmteste Modell dieser Organisationskultur kommt von Herrn Schein hier unten. Der hat gesagt, okay, wir haben hier oben diese sichtbaren Artefakte, das, was wir auch letztes Mal hatten, Ebene der Sachlogik. was oben rauskommt bei der Organisation, vielleicht zum Beispiel so ein neues Handbuch zum Handeln von Mitarbeitern, eine neue Organisationsstruktur, neues Führungsverständnis, das ist hier oben. Aber was da drunter liegt, das entscheidet, was hier oben rauskommt. Das sind nämlich die geteilten oder nicht Grundeinnahmen, Einstellungen, Wertvorstellungen in der Organisation, zum Beispiel, was ist legal, was ist illegal. Ist es gut, so eine Abgastest zu manipulieren, weil das gut für die Organisation ist, obwohl es illegal ist im strafrechtlichen Sinn, oder ist das nicht der Fall? Das führt dann, diese Grundeinnahmen von verschiedenen Individuen der Organisation, die natürlich auch divergieren können, die werden jetzt noch nicht von allen gleich geteilt, zu kollektiven Werten und beeinflussen dann diese Artefakte, die letztlich oben rauskommen. Gleichzeitig, das werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen auch in so einem Kreis, im Kreismodell zeigen, beeinflussen natürlich auch diese Artefakte wieder, wie Grundannahmen in Organisationen entstehen. Wenn wir nachher sehen, ist es unheimlich schwierig, das zu ändern, weil es gibt sowas wie so ein Similarity Attraction, das heißt, so eine Organisation, die zum Beispiel so wie eine VW ist, die so eine Kultur hat, militärisches Führungsprinzip, relativ harsch auf Ergebnisse gepolt, die zieht natürlich auch eine bestimmte Art von Mitarbeitern an, die das wiederum verstärken, diese Grundannahmen auch teilen, die dann wieder die kollektiven Werte auch verstärken. Das heißt, hier nochmal ein bisschen für Sie auch detaillierter aufgeführt, das meiste habe ich aber eben jetzt schon genannt. Also es gibt diese bestehenden Ansichten, zum Beispiel hierarchisch, individualistisch, finden wir das gut, finden wir das schlecht, akzeptieren wir so eine Hierarchie oder sind wir so ein New Economy Unternehmen, das sowas überhaupt nicht will, das möglichst sachliche Hierarchien hat, wo alle zusammenarbeiten. Sind wir eher eine traditionelle Organisation, die es schon lange gibt, die lange am Markt entsteht, die besteht, die eine Historie hat, auf die wir auch stolz sind? Oder gibt es andere Organisationen, die neu gegründet sind oder die sich ständig auch wieder in Frage stellen, wie wir das letztes Mal hatten, Organisationen, die sich stark wandeln. Das heißt, dann gibt es so etwas wie Klimata, das versucht man in der Forschung auch zu wissen, das sind diese kollektiv geteilten Werte. Das heißt, es gibt Einstellungen, Wertvorstellungen, die von der Mehrzahl der Organisationsmitglieder geteilt werden. Das heißt, Ideologie, Normen, Philosophie, eine flache Hierarchie, ja, das ist das, was wir wollen. Wir wollen innovativ sein, wir sind stolz darauf. Das ist ein Teil unserer Identität, das sind unsere Wertvorstellungen. Und die führen dann zu sichtbaren Artefakten, die nach außen treten, zum Beispiel ein Dresscode, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder auch hier, wenn die VW-Manager auf der IAA auftreten, früher natürlich traditionell, man ist in Anzug und Krawatte gekleidet, man ist stolz auch auf diese Statussymbole, die man hat, man ist vielleicht stolz auch auf seinen Dienstwagen und so weiter. Das heißt, das sind Sachen, die offen nach außen getreten sind, aber auch Verhaltensweise, Rituale, wie man zum Beispiel in Meetings miteinander kommuniziert, die man von außen vielleicht gar nicht so stark sieht, aber als internes Organisationsmitglied relativ schnell kennenlernt. Noch ein bisschen eine Weiterentwicklung, hatte ich eben schon gesagt, ist dann sozusagen hier ein Kreismodell, das hatte Herr Hatch gemacht, auch in den 90er Jahren. Der hat gesagt, okay, es gibt bestimmte Grundannahmen, also gleich wie eben, die vorhanden sind. Können wir auch zum Beispiel auf ein Konzept der Motivationspsychologie zurückgehen, das wir ganz am hatten, Theorie X und Theorie Y. Kennen Sie noch? Also Theorie X sagt, der Mensch ist von Natur aus erstmal faul und muss irgendwie getriezt werden, muss ständig überwacht werden. Theorie Y sagt dagegen, ja, nee, die sind intrinsisch motiviert, man muss sozusagen das Umfeld nur positiv gestalten, dass es auch zum Tragen kommt. Also gehen wir jetzt mal von aus, es gibt jetzt einen Manager oder eine Organisation, die da dieses Menschenbild hat, eher negativ. Der Mensch ist von Grund aus faul, unsere Mitarbeiter auch. Die wollen eigentlich nur schnell, so schnell wie möglich nach Hause. Nur wenn wir die kontrollieren, wird das auch funktionieren. Das heißt, diese Grundannahme ist erstmal vorhanden, die ist besonders bei den Führungskräften auch vorhanden. Die führt dann dazu, dass auch diese Wertvorstellungen in den Organisationen entstehen. Das heißt, eine geteilte Wertvorstellung, insbesondere unter den Führungskräften, die sich dann aber auch wieder auf die Mitarbeiter auswirkt, weil wenn die so behandelt werden, handeln die vielleicht auch so. Also ein selbstverstärkender Zyklus könnte das dann werden. Das heißt, diese Wertvorstellungen, meistens sind Mitarbeiter faul, wir müssen sie kontrollieren, führt dann auch zu spezifischen Artefakten. Das heißt zum Beispiel, Stechuhr ist der Standard in der Organisation, Zeiterfassung ist ganz wichtig, Vertrauensarbeit, sowas gibt es nicht. Es wird kontrolliert, es wird auch geguckt, wenn das Fließbandarbeit ist, wo werden Fehler gemacht, auf wen sind sie zurückzuführen. Wenn es Projektarbeit ist, müssen ganz eng reportiert werden, Berichte abgegeben werden, wie das funktioniert oder nicht. Das heißt, solche Artefakte entstehen. Und das ist die Weiterentwicklung dieses Modells, werden dann auch zu einem Symbol. Das heißt, sie werden zu einem Symbol, dieser Schritt von Artefakt zu Symbol, wenn sie von den Mitarbeitern auch im Lichte dieser Werte interpretiert werden. Das heißt, diese Stechuhr ist nicht nur da, diese ständige Kontrolle ist nicht nur da, die Mitarbeiter nehmen das auch wahr als ein Symbol für diese negativen Grundeinnahmen, für diese negativen Grundvorstellungen in der Organisation. Das heißt, das ist der entscheidende weitere Schritt. Nur wenn diese Artefakte, die vorhanden sind, auch im Lichte dieser Wertvorstellung interpretiert werden, werden sie zu Symbolen. Das heißt, sie sind da, die werden interpretiert und dann werden die Grundannahmen wieder bestärkt. Und das heißt, wenn man so einem Zyklus mal drin ist, ziemlich schwierig, das wieder aufzubrechen. Aber jetzt haben wir ein paar negative Beispiele von der Unternehmenskultur. Also wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, das könnte natürlich auch genau umgekehrt sein. Wir hätten die Theorie Y. Wir haben die Einstellung, die Mitarbeiter, die sind erstmal selbst motiviert, die sind hier, weil die es gerne machen, die identifizieren sich mit unseren Unternehmenszielen. Das heißt, diese Wertvorstellung wird geteilt und das führt dazu, dass wir eine Vertrauensarbeitszeit haben. Habe ich gerade letztens wieder gelesen, manche Organisationen in den USA haben sogar begonnen, Urlaubszeit freizustellen. Das heißt, es gibt keine Urlaubsvorgaben mehr. Die Mitarbeiter dürfen selber entscheiden, wie viel Urlaub sie nehmen. Also die extreme Form der Freiheit, der Vertrauensarbeitszeit als ein Artefakt. Und das wird interpretiert, ja, wir sind so ein offenes Unternehmen, wo sich alle wohlfühlen, wo alle gerne mitmachen. Das ist unser Symbol dafür. Das heißt, da hätten wir sozusagen den positiven Zyklus. Und Organisationskultur ist auch was ganz Wichtiges, weil das führt natürlich auch, dass es sowas wie ein Wir-Gefühl hat, dass es einen Zusammenhalt gibt in der Organisation, dass Mitarbeitende auch stolz sind, für die Organisation zu arbeiten. So, wenn man intern, wenn man selbst schon in der Organisation ist, aber dass Organisationen auch nach außen hin ein bestimmtes Image, eine bestimmte Marke aufbauen, unter dem Stichwort Employer Branding. Das heißt, gibt es auch immer wieder Studien, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, was sind die attraktivsten Marken für Bewerber, für so Absolventen wie Sie in ein paar Jahren? Das sind dann die großen Automobilfirmen zum Beispiel noch wieder. BMW, Daimler ist da sicher auch noch vorne dabei, aber auch immer mehr Startup-Unternehmen, Google, Facebook und so weiter. Das heißt, nach innen ist man stolz, dafür zu arbeiten, man kommuniziert das auch nach außen in seinem privaten Umfeld, hey, ich arbeite für dieses tolle Unternehmen. Das heißt, das kann auch was sehr Positives sein, wenn man es schafft, Unternehmenskultur, geteilte Wertvorstellung, Einstellung zu etwas Positives zu gestalten, zu framen. Die vermittelt auch Sinn, das heißt, sie kann auch Motivation erzeugen, schafft Bereitschaft, sich zu engagieren. Das heißt, aus einer Motivationsperspektive, das können, wenn wir in dem Herzberg-Modell sein, sehr stark motivierende Faktoren sein. Wenn ich in seinem Umfeld arbeite, für eine Organisation arbeite, mit der ich vollständig meine Wertvorstellung, meine Einstellung teile, wo ich ständig mit Kollegen umgeben bin, die ähnliche Vorstellungen haben wie ich, das kann unheimlich motivierend sein. Das heißt, eine starke Unternehmenskultur, das kann sich auch bezahlbar machen für Organisationen. Genau. Und auch eine Stabilität von sozialen Mechanismen, das ist auch eigentlich eine positive Sache. Es gibt angemessene Standards, ohne dass die klar definiert werden. Wie handeln wir in der Organisation? Wir wollen zum Beispiel besonders effizient sein, wir wollen besonders kostenbewusst sein oder wir wollen besonders innovativ sein. Die geben akzeptierte Werte, die geben Stabilität, insbesondere auch für neue Organisationsmitglieder. Das heißt, sie kommen in so eine Organisation, werden wir gleich sehen, sie werden spezifisch sozialisiert, sie bekommen zum Beispiel so ein Handbuch in die Hand gedrückt. Das sind unsere Wertvorstellungen, daran orientieren wir uns. Das machen insbesondere amerikanische Unternehmen. Und bitte handel auch nach denen. Das kann für manche erstmal anstrengend sein, weil vielleicht stimmen sie da gar nicht mit überein, da müssen sie vielleicht was handeln, was ihnen total zuwiderläuft. Aber sie haben zumindest eine klare Orientierung, was hier Sache ist. Und wenn sie längerfristig dabei bleiben wollen, woran sie sich auch orientieren wollen. Das heißt, sehen Sie hier Organisationskultur auch durch was Positives. Jetzt haben wir da relativ viel drüber gehört, auch über die positiven und negativen Seiten. Jetzt wie immer mal 3-4 Minuten drüber nachzudenken, wenn Sie jetzt sowas ändern wollen. Sie sind mit so einer Organisationskultur unzufrieden, wie bei den beiden Beispielen hier zum Beispiel am Anfang bei Daimler, insbesondere aber auch bei VW. Was würden Sie machen? Was soll VW jetzt machen, um die Organisationskultur zu verändern? Mal kurz drüber nachdenken, dann besprechen wir es gemeinsam. Okay, dann lassen wir es kurz zusammen besprechen. Was meinen Sie? Kultur proaktiv managen, gestalten, geht das? Ja?
Ja, also wir können die Führungskräfte dazu anweisen, was sie halt fördern sollen und was nicht. Mhm. Also so Workshops für die machen und halt, dass man das, was man entwickeln will, dass man das auch den Spielraum freilässt. Also wenn man zum Beispiel wie bei der Deutschen Bank bei VW mehr Kritikfähigkeit oder offene Kritik entwickeln will, dann sollte man vielleicht montags morgens einführen, dass jeder mal kritisch der neuen Anweisung gegenübersteht und diesen offenen Austausch gibt.
Genau, also der Kommilitone sagt, ich fasse nochmal kurz zusammen, also einmal wichtig, Führungskräfte irgendwie sensibilisieren, weil die sind ein bisschen so die Multiplikatoren auch in die Organisation rein. Das ist in der Tat so, das ist eine wichtige Sache. Und da muss man natürlich an konkreten Veränderungen von Verhalten, Ritualen arbeiten. Sozusagen unter der Oberfläche, auch in der tiefen Struktur, werden wir auch gleich nochmal besprechen, das angeht. Zum Beispiel VW, wenn man jetzt eine kritische Kultur hat, muss man versuchen, Meeting-Kultur zu verändern. Das heißt, dass auch schwächere Mitglieder, vielleicht hierarchisch untere Mitglieder, da auch was zu sagen haben. Genau. Genau, also das konkreter zu dem Beispiel von VW, genau, es gab keinen gesunden Umgang mit Fehlern, das war sozusagen ein Defizit dieser Kultur und da muss man konkret dran arbeiten, dass dieses Verhalten, und das ist sicher auch wieder richtig wichtig, dass wenn man den Führungskräften da arbeitet, ja, vielleicht von Ihnen?
Ja, weil die Artefakte ja auch die Symbole, also zu Symbolen werden und die organisationale Kultur beeinflussen, kann man auch einfach an den Artefakten arbeiten und die einfach wegnehmen, ohne die organisationale Kultur zu verändern und dann hoffen, dass das einen Effekt hat. Und was wir ja auch mal hatten, ist irgendwie den Arbeitsplatz zu verändern für eine freundlichere Atmosphäre oder so und dass man vielleicht damit eher Kritik geäußert werden kann, diversere Teams schafft, weil wir ja immer das Problem bei homogenen Teams, das Problem von Groupthink hat und dass vielleicht eine höhere Vertragstreue, weniger Betrug und so, wird ja auch immer gesagt, dass mit höherem Migranten- und Frauenanteil und so höhere Vertragstreue und so kostet.
Genau, also hier auch noch spannender Punkt, Rückgriff auf ein paar Sachen, die wir schon hatten. Also erster Punkt, das ist sicher auch richtig, besprechen wir auch gleich nochmal, man kann das Ganze sozusagen top-down machen. Man kann sagen, man geht erstmal die Artefakte an, man versucht erstmal die Symbole zu ändern, also ganz oben in der Struktur irgendwas zu ändern, zum Beispiel hier jetzt Top-Management austauschen. Oder man kann natürlich das auch umgekehrt machen, man kann es auch bottom-up machen. Man kann erstmal versuchen, die Einstellungen und Werte zu ändern, das ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Beides ist möglich und beides bedingt sich auch wieder. Anderer Punkt, der noch angesprochen wurde, ja, mehr Diversität reinbringen, das ist in der Tat richtig, das ist auch eine spannende Analogie zu den Themen, die wir schon hatten. Wenn wir quasi mehr Vielfalt haben in diesen Vorständen, in diesen Bereichen, zum Beispiel auch bei dem VW-Vorstand, habe ich sonst auch noch eine Folie, die habe ich heute aber rausgelassen, wie wenig divers dieser Vorstand war. Das heißt, was ist in diesem Unternehmen die Kultur gewesen? Man ist da nur hochgekommen, wenn man lange sich verdient hat in dem Konzern. Das waren meistens ältere Männer mit Ingenieurhintergrund. Das heißt, die sehr stark diese Kultur auch gelebt haben, Effizienzorientierung, Ingenieurkunst und Kostenoptimierung. Das heißt, andere Sichtweisen, andere Perspektiven waren in diesem Vorstand eigentlich nicht vorhanden. Zum Beispiel auch wenig rechtliche Expertise, die gesagt haben, was wir da machen, ist vielleicht total illegal. Das sollten wir vielleicht mal reflektieren. Das heißt, haben Sie auch mitbekommen, ist inzwischen auch eine Juristin für Compliance in dem Vorstand aufgestiegen, die erste Frau, die da reingekommen ist, die genau diese juristische Perspektive hat, um auch diese Diversität da reinzubringen. Also alles richtige Sachen, die gesagt haben, man kann dann verschiedenen Hebeln ansetzen, aber um das auch schon ein bisschen vorwegzunehmen, was jetzt kommt, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wirklich die Organisationskultur zu ändern, weil das ist wie so ein großer Tanker, der ist da unterwegs, insbesondere wenn das eine schon sehr etablierte, lang bestehende Organisation ist, die über lange Zeit eine Historie entwickelt hat. Man spricht dann auch von der Fahrtabhängigkeit der Organisation. Da was zu ändern, Einstellungen und Werte anzugehen, das ist sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, es gibt da ein paar Ansätze. Der erste Ansatzpunkt ist derjenigen der Sozialisation. Das heißt, hier mal wieder zur Abwechslung so ein Prozess, Input-Process-Output-Model, IPO-Model. Das heißt, wir haben hier jemand, der in eine Organisation eintritt. Das heißt, neue Mitarbeiter, Sie fangen jetzt bei VW an. In der Voreintrittsphase beschäftigen Sie sich schon mal ein bisschen damit. Früher hätte das vielleicht ein ganz positives Image für Sie gehabt. Ja, größter Automobilhersteller der Welt, was soll da so schlecht sein? Hört sich doch toll an, da kann ich vielleicht großes Geld bedienen. Das heißt, Sie haben dann aber die erste Begegnung mit der Organisation und dann wandeln Sie vielleicht Ihre Einstellung. Dann haben Sie vielleicht die Einstellung, ja, ich will vielleicht doch irgendwie was Nachhaltiges machen, ich will jetzt vielleicht doch nicht nur Geld verdienen, dann bin ich hier vielleicht nicht so richtig aufgehoben. Das heißt, Sie werden mit dem, was in der Organisation ist, konfrontiert, nehmen das entweder an, das heißt, arrangieren sich mit diesen Wertvorstellungen, die hier vorhanden sind, wandeln Ihre eigene Einstellung, das heißt, passen sich ein bisschen der Organisationskultur an, dann sind Sie produktiv, committed, und bleiben auch länger dabei, das heißt, haben keinen Turnover. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie sehr stark divergieren mit diesen Wertvorstellungen, Einstellungen, Organisationskultur, die da vorhanden ist, werden sie wahrscheinlich nicht besonders produktiv sein. Sie werden vielleicht auch ziemlich schnell darüber nachdenken, Turnover, ihren Job zu kündigen. Das heißt, hier ist jetzt etwas, was Organisationen auch proaktiv steuern können, durch solche Sozialisationsprozesse. Das heißt, da gibt es auch Forschung zu, sogar ganz gute empirische Forschung, die sagt, ja, sowas kann man proaktiv angehen. Also, zum Beispiel Taktiken anwenden, die dazu führen, dass Mitarbeiter sich stark mit der Organisation, mit den Wertvorstellungen schnell identifizieren. Das heißt, eine Sache ist da, die Mitarbeiter von Anfang an in Gruppen zusammenzubringen. Es gibt sogenannte Onboarding-Seminare, wo die neuen Mitarbeiter alle zusammengebracht werden und werden sozusagen erstmal indoktriniert so ein bisschen. Was sind hier unsere Vorstellungen? Wo wollen wir hin? Was sind die Ziele? Was ist auch die Historie der Organisation? Das heißt, die neuen Mitarbeiter werden zusammengebracht, aber die werden auch besonders zusammengebracht mit starken Trägern dieser bisherigen Organisationskultur. Das heißt, man stellt ihnen zum Beispiel einen Mentor zur Verfügung, der denen relativ schnell erzählt, wie der Hase läuft, was auch die informellen Regeln sind in der Organisation. Zum Beispiel, ob man einen Chef über zwei Hierarchieebenen auch mal ansprechen kann, wenn man irgendwo ein Problem sieht, oder ob das tunlichst zu unterbleiben hat, weil das ja nicht der Kultur der Organisation betrifft. Genau, solche Vorbilder, positive oder negative Art, ist natürlich, wie jetzt gesagt, Organisationskultur kann auch was sehr Positives sein. Das heißt, Organisationen können davon auch einen starken Nutzen haben, wenn ihre Mitarbeiter sehr ähnlich von ihren Einstellungen und Werten sind und sehr so denken. Also, extremes Beispiel kennen Sie vielleicht auch, McDonald's, gibt es das große Handbuch. Wenn man da anfängt, insbesondere wenn man einen neuen McDonald's-Franchise aufmacht, genaue Verhaltensregeln, wie das auszusehen hat, wie auch Mitarbeiter sich zu verhalten haben und so weiter. Das funktioniert ja einigermaßen erfolgreich. Anderes Beispiel, Walmart. Großer Konzern aus den USA, im Konsumbereich, haben Sie vielleicht noch mitbekommen, war ein bisschen vor der Zeit, der wollte auch mal in den deutschen Markt reingehen. Hat da die Wertkaufkette übernommen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil, was haben die gemacht? Auch nochmal Rückblick auf das, was wir vorhin haben. Die haben 1:1 die Kultur aus den USA, totale Kundenorientierung, dieses überfreundliche Kundenfokus, Präsenz der Mitarbeiter auf den deutschen Kontext übertragen, hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Das heißt, es gibt auch Organisationen, die versuchen, eben wichtiger Punkt von den Kommilitonen, auch bewusst sowas zu vermeiden. Zum Beispiel Google oder Facebook, diese New Economy Unternehmen, die sehr innovativ sein müssen, die wollen ja gar nicht, dass ihre Mitarbeiter alle gleich sind, dass die alle gleich ticken, sondern die wollen sehr stark auch diese Unterschiedlichkeit beibehalten. Das heißt, sie nehmen es bewusst in Kauf, dass es, haben wir bei der Diversitätsvorlesung ja auch gelernt, vielleicht Probleme und Konflikte gibt zwischen Personen unterschiedlicher Einstellungen, Wertvorstellungen, die aber wieder auch positive Reibung erzeugen, die auch wieder positive Outcomes für Produktivität, aber insbesondere für Innovations erzeugen. Das heißt, wenn ich so ein Unternehmen bin, versuche ich vielleicht gar nicht so stark meine Kultur von Anfang an reinzubringen und die Leute darauf zu stoßen, wir handeln hier so in den Unternehmen, vergesst alles, was du bisher gemacht hast, verhalte dich auf jeden Fall sofort konform ins entsprechende Organisation. Nein, die versuchen, Mitarbeiter erstmal reinzuschmeißen, sich selbst zu überlassen. Die werden gar nicht formal sozialisiert, wenn sie in die Organisation reinkommen. Die kriegen keinen Mentor zur Seite gestellt, sondern die sollen vielleicht so ganz bewusst erstmal das aufmischen, was da ist. Die sollen vielleicht bisherige Ideen in Frage stellen, bisheriges Handeln der Organisation in Frage stellen. Das heißt, Mitarbeiter sollen darauf erinnert werden, die wurden ausgewählt, weil sie auch eine besondere persönliche Eigenschaft haben, eine persönliche Eigenschaft, eine Einstellung haben. Und das ist wertvoll für die Organisation. Nicht sozusagen die organisationale Norm dominiert, sondern die individuelle Norm dominiert. Das ist sozusagen das andere Extrem. In der Realität ist es so, dass häufig natürlich Organisationen hier dazwischen sind, was auch sinnvoll ist, wenn man das pragmatisch betrachtet. Das heißt, Organisationen, die total auf Konformität achten, die alle extrem sozialisieren, die funktionieren eigentlich nicht so gut, sei denn, weiß nicht, im Kommunismus oder in ganz extremen Situationen. Aber auch andersrum Organisationen, die total Freiheit lassen, die jeder seine individuellen Einstellungen, auch sein individuelles Verhalten, wie man zum Beispiel kommuniziert, ob Hierarchie eine Rolle spielt. Wenn das jeder macht, so wie er will, ist das ja auch unheimlich anstrengend für die soziale Interaktion, für die soziale Zusammenhalt. Das heißt, die extreme Form hier funktioniert auch nicht besonders gut. Aber je nach Situation können das Organisationen unterschiedlich gestalten. Zweiter entscheidender Einflussfaktor ist dann auch sowas, wo kommt eine Organisation her? Gibt es so eine Philosophie des Gründers? Wann wurde die gegründet? Also Mark Zuckerberg bei Facebook, der steht da immer noch mal zu seinem T-Shirt auf der Bühne, steht sozusagen für diese Offenheit, für diese Informalität auch der ganzen Organisation. Das führt dazu, dass auch besonders Top-Führungskräfte in dieser Organisation danach ausgewählt werden. Das Top-Management dann besetzen, so sozialisiert werden und die Organisationskultur eher bestärken. Das heißt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, auch ein bisschen die Fahrtabhängigkeit der Organisation. Es gibt sozusagen eine Historie, wo wir hinkommen, wo wir auch stolz drauf sind, die prägt uns immer auch wieder bis in die Gegenwart. Die führt dazu, dass es auch solche Sozialisierungsprozesse gibt, sogenannte Gleichheitsprozesse, dass eher ähnliche Personen rekrutiert werden, das werden wir auch nächstes Mal beim Personalmanagement mal besprechen, die das wieder verstärken. Das kann über eine Zeit gut funktionieren, aber dann kommt man vielleicht irgendwann in das Problem, haben wir auch kennengelernt, Groupthink, Inertia, organisationale Trägheit, dass man eigentlich nur noch ähnliche Personen in der Organisation hat, die sich selbst bestätigen. Das hat auch gut funktioniert in der Vergangenheit. Wir sind doch seit 100 Jahren erfolgreich. Kodak hat mir letztes Mal das Beispiel. Das heißt, das muss man vielleicht mal proaktiv aufbrechen. Um das jetzt nochmal ein bisschen runterzubrechen, wie kann man sowas systematisch machen? Das kann man machen, indem man zum Beispiel auch diese verschiedenen Phasen des Change Managements, wie letztes Mal, ein bisschen hier auf diesen Kontext adaptiert. Das heißt, im ersten Schritt muss man erstmal gucken, insbesondere stellen Sie sich vor, Sie kommen als externer Berater jetzt ran und sagen, bei VW, wir müssen was ändern. Das hat nicht funktioniert, wir sind fast pleite jetzt so, wir haben Riesenprobleme, wie ändern wir unsere Kultur? Das heißt, das Erste, wo man ran muss, ist, was haben wir überhaupt für eine Kultur? Das heißt, man kann sich erstmal die Artefakte angucken, das heißt Leitsätze, Unternehmensphilosophien, was oben ober der Oberfläche ist. Dann kann man aber auch gucken, informelle Beobachtung, was ist unter der Oberfläche? Wie findet eine informelle Interaktion statt? Wie werden Meetings zum Beispiel abgehalten? Ist da eine offene Diskussionskultur oder ist das nicht der Fall? Dann kann man versuchen, okay, was sind die entscheidenden Stellschrauben, wo müssen wir ran? Zum Beispiel, wir wollen mehr über Fehler kommunizieren. Das heißt, wo wollen wir hin? Wir wollen so eine offene Kultur. Wie können wir das erreichen? Über welche Schritte geht das? Wenn das erreicht ist, und das ist sozusagen der letzte wichtige Schritt, sozusagen wieder auch das Freezing nach dem Unfreezing, nach dem Change, und das findet häufig dann auch nicht statt. Wenn wir das erreicht haben, müssen wir versuchen, das auch zu stabilisieren. Wir müssen nicht nur so eine neue Kultur einführen, die vielleicht dann auch gelebt wird, sondern die müssen die auch stabilisieren und kontinuierlich weiterentwickeln. Das kann gut funktionieren, aber es geht einfacher, wenn ich Organisationen habe mit einer eher schwachen Kultur, die vielleicht auch jünger sind, wo so vielleicht auch eine hohe Diversität innerhalb der Organisationszusammensetzung gibt, die zum Beispiel sehr dezentral gesteuert sind, wo einzelne Einheiten in verschiedenen Ländern relativ viel Freiheitsgrade haben. Wenn ich so einen Konzern habe, wie jetzt VW, das haben Sie gesehen, der wird relativ eng geführt, der wird eng hierarchisch geführt, der hat eine ganz enge Struktur, dann habe ich eine sehr starke Kultur. Das heißt, ich habe eine prägnante Organisationskultur. Ich habe klare Orientierungsmuster. Die sind weit verbreitet. Die kennen nicht nur die Leute in der Zentrale in Wolfsburg, sondern in allen Bereichen weltweit, jetzt vielleicht nicht in jedem, aber in vielen Bereichen ist denen bewusst, was es für eine Managementkultur gibt, was es für eine Zielvorstellung gibt und wie das erreicht werden soll. Jetzt die Frage, wie tief ist das verankert? Ist das schon über längere Zeit entstanden, über Jahre, Jahrzehnte? Wie bei VW der Fall, habe ich Ihnen gesagt vorhin, die Topmanager, die sind alle lange in der Organisation sozialisiert geworden, sind über Jahre nach oben gekommen, jeder hat gewusst, nur wenn ich mich auch so entsprechend dieser Werte reinhänge, schaffe ich auch Karriere zu machen. Das heißt, auch schon das Mittelmanagement in der Organisation ist sehr stark davon geprägt. Das heißt, sehr tief verankert. Und wie persistent ist das, wie stabil ist das über die Zeit? Das heißt, alles jetzt, wenn wir das an dem Beispiel VW sehen, sehr viele Merkmale für eine starke Kultur. Kann aber auch sein, dass ich andere Organisationen habe, da ist das alles nicht so stark, da gibt es vielleicht einen häufigen Wandel der Eigentümerstruktur, die wurden vielleicht schon mehrmals fusioniert, die Mitarbeiterstruktur hat sich sehr stark gewandelt in den letzten Jahren, da gibt es noch gar nicht so starke Wertvorstellungen, da gibt es eine eher schwache Kultur. So eine schwache Kultur kann ich sehr viel leichter in eine spezifische Richtung entwickeln, die für mich relevant ist. Das heißt, um nochmal auf das Modell von Schein zurückzukommen, jetzt gibt es zwei Ansätze, hatten wir vorhin ja auch bei der Diskussion schon gehört. Ich kann erstmal hier oben an den Artefakten arbeiten. Das heißt, was ist oben sozusagen oberhalb der Oberfläche auf der Ebene der Sachlogik? Das heißt, ich kann sagen, wir stellen jetzt einen neuen Vorstandsmitglied an, das ist nur für Compliance zuständig. Wir schaffen eine neue Stabsstelle, die soll sich sozusagen um diese Kulturentwicklung bei VW kümmern, dass es eine offene Fehlerkultur gibt. Wir verankern das in unserer Unternehmensphilosophie, in unseren Unternehmensgrundsätzen. Wir schreiben das schwarz auf weiß wieder nieder. Jeder kriegt das per E-Mail zugeschickt. Das wird ständig kommuniziert. Das heißt, hier das Artefakt wird geändert, Strukturen werden verändert. Ich kann auch sowas schaffen wie zum Beispiel eine offene Büroeinrichtung. Das machen viele Organisationen heutzutage. Das heißt, weniger Hierarchien bedeutet, auch alle sitzen auf der gleichen Ebene, Führungskräfte, alle sitzen zusammen. Jeder muss jeden Tag sein Büro neu wählen. Das heißt, es wird formal vorgegeben durch auch konkrete Entscheidungen. Das ist auch wichtig, dass auch wirklich Ressourcen eingesetzt werden, denn dann ist es auch nur glaubhaft und nachhaltig. Aber es bleibt hier auf der Ebene der Artefakten und die Hoffnung ist sozusagen, dass über der Zeit das sozusagen hier nach unten runter diffundiert und aufgrund dieser Artefakte, die dann auch als Symbole interpretiert werden, diese Werte und Grundannahmen infrage gestellt werden. Das heißt, die mittleren Manager bei VW nehmen wahr, oh, da ist jetzt der ganze Vorstand ausgetauscht worden und die Neuen zumindest nach außen handeln ganz anders, geben ganz andere Interviews. Wir haben scheinbar eine andere Kultur. Vielleicht muss ich auch mal in Frage stellen, woran ich die ganze Zeit geglaubt habe. Das passiert aber nicht von heute auf morgen, denn die wissen ja nicht, wie lange ist denn dieser neue CEO jetzt da, der neue Vorstandsvorsitzende. Vielleicht wird er ja schnell wieder ausgetauscht. Und was wir längerfristig gemacht haben, damit waren wir doch erfolgreich. Das heißt, sowas nur durch Artefakte, so eine Organisation zu ändern, sehr langweilig, da muss man sehr dabei bleiben. Wer das verändern muss, der muss vor allen Dingen aber symbolisches Management machen. Das ist der erste Schritt. Symbole müssen geändert werden, alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Es muss quasi eine Veränderung, die insbesondere von den Top-Führungskräften vorangetrieben wird, gemacht werden. Das heißt, auch welche Rituale werden praktiziert, wie kann auch eine Führungskraft das vorleben? Und, das ist sicher das Zweite, was für erfolgreiche Veränderung von Organisationskultur notwendig ist, man muss auch an diese tiefergehenden Sachen ran, man muss an diese Grundeinstellungen, man muss an diese Wertvorstellungen ran. Das heißt, das muss kontinuierlich passieren. Zum Beispiel als Führungskraft kann man sagen, wer sich entsprechend der neuen Regeln verhält, wer das fördert, dass in seinem Team offen kommuniziert wird über Fehlern, der wird gefördert. Der kriegt von mir ein positives Feedback, das ist vielleicht sogar bonusrelevant. Führungskräfte müssen als Rollenvorbilder wahrgenommen werden. Das heißt, eine Firma, mit der ich zum Beispiel zusammenarbeite, Schweizer Post, die haben das auch vor 2 Jahren gemacht. Früher ein relativ hierarchisches Unternehmen, die haben auch so eine offene Bürokultur jetzt geschaffen. Das heißt, alle Mitarbeiter haben keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern sollen sich jeden Morgen ihren Arbeitsplatz suchen in so einem großen amerikanischen Vorbild Großraumbüro. Das Einzige, was belassen wurde, würde für die Geschäftsführung, das heißt für die Vorstände in den jeweiligen Bereichen, die haben noch Einzelbüros. Dann hat aber zum Beispiel der Geschäftsführer, der Personalvorstand, mit dem ich häufig zu tun hat, im Personalbereich gesagt, er möchte das so mittragen, dass er auch auf sein Einzelbüro verzichtet. Das heißt, er sucht sich auch jeden Morgen so einen einzelnen Platz und sein Büro steht für Besprechungen für jede Person zur Verfügung. Das heißt, das ist so ein Beispiel für symbolisches Management, das zeigt, auch die Führungskräfte in dieser Organisation wollen diese Grundeinnahmen, Wertvorstellungen, die vielleicht bisher vorhanden waren, so ein eigenes Büro war auch ein Statussymbol, das musste man sich mit der Zeit erarbeiten. Da hat man gezeigt, dass man eine spezielle Hierarchiestufe erreicht hat, dass man auch mal seine Ruhe haben will. Aber die Firma will eine andere Kommunikationsform, das wird hier sozusagen auch durch die Führungskräfte unterstützt. Also, das hier auch nochmal festzuhalten, nur wenn wir auch an diese untere Ebene hier rangehen, an diese Grundannahme Werte, wenn auch da eine Veränderung angestellt wird, kann so ein Wandel von Kultur gelingen. Also ein aktives Kulturmanagement, das geht darum, diese weichen Werte, Einstellungen, Werte zu ändern. Das kann gelingen, zum Beispiel über Sozialisationsprozesse, indem man auf neue Mitarbeiter achtet, wen stelle ich ein, aber auch Einstellungen und Werte, auch Artefakte der Organisation können geändert werden, aber das ist ein schwieriger Prozess. Weil Mitarbeiter, die vielleicht lange dabei sind, können sich auch manipuliert fühlen, insbesondere wenn das häufiger stattfindet, wenn es ständigen Wechsel gibt bei den Führungskräften. Und die ständig eine neue Kultur haben wollen, Deutsche Bank hatten wir vorhin gesehen, die haben jetzt schon wieder einen neuen Vorstand, der was ganz anderes will. Artefakte wirklich zu verändern, das ist, geht schon, aber diese zugrunde liegenden Einstellungen sind schwieriger. Insbesondere, wenn das nicht als authentisch gelebt wird. Das heißt, wenn etwas von oben herab, top-down kommuniziert wird und dann nicht in der Organisation umgesetzt wird. Gut, also heute... Um das zusammenzufassen, haben wir jetzt kennengelernt, erstmal diese nationalkulturellen Unterschiede, die insbesondere für multinationale Firmen relevant sind, aber dann auch, Stichwort Organisationskultur, was ist das überhaupt, geteilte Einstellungen und Wertvorstellungen, die sich in solchen Artefakten zeigen und sich auch wechselseitig bedingen, die schwierig, aber nicht unmöglich zu ändern sind. Nächstes Mal machen wir ein ganz praxisrelevantes Thema Personalmanagement, das ist die Vorlesung beim nächsten Mal, nächsten Montag. 15:15 Uhr. Bis dahin, gute Zeit. Danke.